Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector.
Das Ministerium für Arbeit, Wirtschaft, Energie und Verkehr bündelt die wichtigen Zukunftsthemen, die das Saarland braucht. Ich bin geneigt, dieses Ministerium deshalb als Zukunftsministerium zu bezeichnen und würde demzufolge auch jetzt mit der Zukunftsministerin sprechen, Anke Rehlinger. Vielen Dank erstmal dafür, dass Sie sich für diesen Podcast Zeit genommen haben.
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, sich ein bisschen in den Austausch miteinander zu begeben. Ein bisschen länger als 2:30, wie wir sonst üblicherweise haben für komplexe Themen. Und will zunächst einmal mit der Bestätigung Ihrer Grundthese anfangen, dass auch ich die Arbeit hier in unserem Ministerium und auch meine Arbeit tatsächlich als die Arbeit in einem Zukunftsministerium verstehe. Es gibt für eine Politikerin ja auch nichts Schöneres im Grunde genommen, als vor einer Gestaltungsaufgabe zu stehen, zugegebenermaßen in den einzelnen Themenfeldern jeweils vor Gestaltungsaufgaben und nicht ganz kleinen Gestaltungsaufgaben.
Lassen Sie uns mal bei der Arbeit anfangen. Hier ändert sich so viel, der Strukturwandel ist ja eigentlich hinter jedem Busch versteckt. Wie können Sie eigentlich sicher gehen, dass die Arbeitnehmer im Land bei dieser Veränderung mit Schritt halten können?
Da das Leben von ganz vielen Menschen in diesem Land durch das Arbeiten geprägt wird, erstmal habe ich Arbeit, das ist wohl die prägendste Eigenschaft für viele, denn neben dem, dass sie einen im gewissen Sinne ja ein bisschen erfüllen soll, ist es ganz wichtig, dass man von dem leben kann, was man so erarbeitet hat. Geht es auch um die Frage, wo und an welcher Stelle arbeite ich in Zukunft? Habe ich dafür die richtige Qualifikation? Und wie ist mein Arbeitsplatz ausgestaltet? Und da ist bei allen diesen drei Fragen momentan eine ganz hohe Dynamik auch drin. Die klassischen Branchen, die bislang das Wirtschaftsleben des Saarlandes geprägt haben, befinden sich in einem massiven Wandel. Unser Bemühen ist es, natürlich viele dieser Arbeitsplätze zu erhalten, dort, wo es nicht gelingt, für neue Arbeitsplätze trotzdem zu sorgen. Und da bin ich schon bei einem Punkt als Antwort auf Ihre Frage, mit dazu beizutragen, dass, falls dort auf der Strecke jemand vielleicht zu den Grundqualifikationen, die er schon mitbringt, und die ihm ja gut geholfen haben bislang in seinem Arbeitsleben, noch etwas Neues oder Zusätzliches braucht, auch für das Thema Weiterbildung mitzusorgen. Das heißt, erst einmal auszumachen und festzumachen, was wird denn jetzt an neuen Qualifikationen bei dem neuen Arbeitsplatz gebraucht und wie bekommt man das hin, auf welchem Weg? Passiert das noch in meinem alten Arbeitsverhältnis oder kann ich vielleicht auch bei meinem alten Arbeitgeber bleiben, wenn ich mich weiterqualifiziere? Oder brauche ich einfach neue Qualifikationen, wenn ich den Arbeitgeber wechsle? Also es wird viel Wandel drinstecken, aber Wandel hat auch immer Chancen. Und die wichtige Botschaft an der Stelle ist, wir wollen da die Beschäftigten dabei nicht alleine lassen. Und die politische Botschaft ist, Weiterbildung ist der Schlüssel, um Arbeitsplätze zu sichern und sich gegen Arbeitslosigkeit auch zu versichern. Deshalb ist es, glaube ich, auch richtig, darüber zu sprechen, dass die Agentur für Arbeit auch eine Agentur für Arbeit und Weiterbildung eigentlich sein soll und damit für Arbeitsplatzsicherheit dienen soll. Es gibt Förderprogramme von der Europäischen Union, die von uns auch kofinanziert werden, gerade für mittelständische Unternehmen, wo zum Beispiel die Hälfte der Weiterbildungskosten von uns übernommen werden für die Beschäftigten. Kein komplizierter Antrag, einmal anmelden und dann die entsprechenden Formulare mit einreichen und dann bekommt man die Hälfte der Kosten, die für die Weiterbildung angefallen sind. Das ist zum Beispiel eine konkrete Möglichkeit, aber auch die Plattform, die wir mitfinanziert haben, die von der Arbeitskammer umgesetzt worden ist, um überhaupt zu sehen, sowohl als Unternehmen als auch als Arbeitnehmer, wo gibt es denn überhaupt welche Angebote auch zur Weiterbildung und was muss ich tun, um da ranzukommen? Alles das gehört ein bisschen dazu. Da sind wir Manager, aber auch Mitfinanzierer.
Sie sagen, dass da die Arbeitskammer schon mal so eine Plattform aufgestellt hat, ein Tool aufgestellt hat, auch wo man sich informieren kann. Das ist ja genau das, worum es eigentlich geht. Wenn mein Arbeitgeber seine Produktpalette verändern muss, notgedrungen, weil eben der Strukturwandel das Produkt A nicht mehr so gut am Markt absetzen kann und er dann möglicherweise auch digitale Produkte erschaffen muss oder ganz andere digitale Wege irgendwie auch aufzeigen muss, wie man Geld verdienen kann am Ende, dann muss sich der Mitarbeiter grundsätzlich anpassen und muss sich dann auch selbst darauf schulen können, dass er da überhaupt mitfolgen kann. Also erst braucht man das Interesse dafür, was immer weiter gefördert werden muss. Dann muss er aber auch gucken, welche Möglichkeit hat er innerhalb seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten, sich weiterbilden zu können. Diese Informationen, Wäre es nicht sinnvoll, die Betriebe dann gleich dazu zu verhaften, dass die sagen, hör mal, das und das und das könnten wir brauchen und das wäre bei uns die Möglichkeit einer betrieblichen Weiterbildung und die bieten wir auch schon gleich an?
Ein solches Angebot gibt es auch in einigen Betrieben, sicherlich nicht in allen, denn viele Betriebe haben ja auch erkannt, schon in den letzten Jahren, Stichwort Fachkräftesicherung, dass sie auch etwas selbst gegen das Phänomen tun müssen, dass man nämlich Fachkräftemangel trotz Arbeitslosigkeit hat. Nützt ja nichts, Potenziale zu haben, sie aber nicht erschließen zu können. Und insofern sind alle Betriebe erst einmal selbst auch gut beraten, dafür zu sorgen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen. Die haben ja auch die Bindung an den Betrieb, bevor man mühevoll wieder andere sucht, von denen man glaubt, dass sie die besseren Qualifikationen mitbringen, aber auch nicht ganz sicher ist, ob sie sie auch haben. Also die eigenen bewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren, zu gucken zum neuen Produktionsprozess oder aber auch zum neuen Produkt. Das ist sicherlich der beste Weg. Dabei unterstützen wir auch gerne. Ein konkreter Weg, der jetzt auch offen steht, dank Hubertus Heil, ist auch die Nutzung der Kurzarbeit für Weiterbildung. Das war ein Punkt, der uns auch in der Finanzkrise 2009 und 2010 in Deutschland sehr, sehr gut geholfen hat, wieder schnell aus dieser Krise auch rauszukommen, die Kurzarbeit. Die Beschäftigten waren in dem Moment, als es wieder losgehen sollte, auch da, auch präsent, immer noch im Betrieb. Man musste sie nicht erst wieder kompliziert suchen oder aus der Arbeitslosigkeit nochmal rausholen. Und die Zeit zu nutzen, um dort Weiterbildung zu betreiben, ist sicherlich ein kluger Ansatz. Auch davon sollte Gebrauch gemacht werden.
Nur ist Kurzarbeit ja ein Bundesmittel. Im Land sowas dann selbstständig nochmal umzusetzen, ist deutlich schwieriger, als wenn es der Bund macht. Sie haben jetzt sowas Ähnliches angestoßen mit der GTS, mit der Gesellschaft für Transformationsmanagement. Ein fürchterlich komplizierter Begriff, der hoffentlich nicht voraussagt, was da alles kommt. Aber im Grunde genommen ist das, was Sie mit dieser Gesellschaft machen, doch auch mit der Arbeit des Arbeitsamts zu vergleichen, oder nicht?
Auch, aber eben auch mit der Arbeit von ganz vielen, zumindest in dem Verständnis, was dort gemacht wird und dann aber auch die Beteiligten alle zusammenzubringen. Also die GETs, wenn man es kürzer formulieren möchte, und wir hoffen doch, dass sie sich als Begriff auch so etabliert, soll den Überblick über den gesamten Markt haben und auch über alle unterschiedlichen Akteure. Das heißt zunächst einmal Unternehmen, die vielleicht, sagen wir mal, Wandel vor der Brust haben, bei diesem Wandel vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, das können wir nicht mit dem gleich großen Personalstamm tun. Solche Unternehmen gucken dann, dass sie Sozialpläne machen, das ist alles nicht wirklich schön. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die sich gerade ansiedeln. Aktuelles Beispiel Nobilia, die auch dann Kräfte und Fachkräfte auch suchen und dann zu sagen, okay, wir haben hier ein abgebendes Unternehmen und haben ein aufnehmendes Unternehmen. Was müssen wir denn dazwischen tun, damit die Beschäftigten sich da nicht selber überlassen sind und der eine gute Möglichkeit hat, auch guten Gewissens vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen zu lassen und der andere auch weiß, okay, wenn ich ins Saarland gehe, habe ich jemanden, der kümmert sich mit mir darum, dass ich meine Fachkräfte bekomme. Dazu braucht man Instrumente des Arbeitsamts, dazu braucht man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine klassische Transfergesellschaft, dann muss man noch gucken, welche Mittel kann vielleicht auch unser Ministerium reingeben. Und um diesen Prozess zu steuern, dafür gibt es unter anderem die GETs, damit nicht jeder seins nur macht und dann die Hoffnung besteht, dass es zusammen gut wirkt, sondern dass das kein Zufallsprinzip ist oder dass das Ministerium das im Grunde genommen steuern muss, sondern dass das über die GETs, über diese Gesellschaft funktioniert, dass die unterwegs sind in den Betrieben, aber auch mit den Partnern, mit den Sozialpartnern im Gespräch sind, um solche Prozesse zu managen. Deswegen heißt das auch Managementgesellschaft. Und da geht es gar nicht darum, die Arbeit des einen oder anderen zu ersetzen, sondern die jeweilige Arbeit zu vernetzen, zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass die Räder des Gesamtgefüges besser ineinander auch greifen, weil ich glaube, wir werden in der Zukunft mit mehreren solchen Fällen auch zu tun haben, sodass es lohnt, dass man eine vernünftige Struktur dafür aufgestellt hat und nicht immer nur aus dem Ministerium anlassbezogen versucht zu agieren. Das haben wir in der Vergangenheit ganz oft auch schon getan. Aber es ist eigentlich keine dauerhaft klassisch ministerielle Aufgabe. Das sollen die machen, die sich wunderbar damit auskennen. Und dafür haben wir die GETs jetzt auf den Weg gebracht.
Das ist also, wenn ich das richtig verstehe, kein reines Vermittlungsgeschäft, sondern ein Vermittlungs- und Anpassungsgeschäft auf die jeweiligen Bedingungen, die der Antragsteller, aus welchem Lager der auch kommt, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, formuliert.
Genau, die GETS selber hat eigentlich überhaupt gar keine eigenen Instrumente, sondern sie führt die bestehenden Instrumente zusammen und guckt, dass sie maximal gut miteinander funktionieren. für den Wirtschaftsstandort im Saarland, egal ob ich jetzt abgebend bin, ob ich Arbeitnehmer bin oder ob ich aufnehmend bin, oder aber auch um uns Rückmeldungen zu geben und zu sagen, wir sehen hier einen größeren Bedarf in dieser oder jener Qualifikation. Hier muss man mal überlegen, ob man dazu nicht ein gesondertes Programm aufmachen kann zu Schulen oder was auch immer. Und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, wie ich glaube, dass wir erfolgreich Strukturwandel in diesem Land betreiben können, indem wir es auch als echte Gestaltungsaufgabe betrachten und nicht immer nur sagen, okay, das wird schon irgendwie gut gehen mit dem, was wir an Instrumenten haben, und dann müssen wir einfach alle nur ein bisschen mehr machen. Ich glaube, nur ein bisschen mehr von dem, was wir haben, wird nicht ausreichen, um der Aufgabe gerecht zu werden. Strukturwandel ist ja nichts, was einfach über uns kommt, sondern da müssen wir selber die Ärmel hochkrempeln und dafür sorgen, dass wir nicht Verlierer von morgen an der Stelle entstehen lassen, denn der Markt alleine würde es nicht richten, zumindest nicht für alle, möglicherweise für viele, das will ich nicht bestreiten, aber ich will ja nicht nur Politik für einige machen, sondern ich will Politik für die allermeisten in diesem Land auch machen und vor allem die Sicherheit auch geben, dass man nicht jeden Tag Angst haben muss, durch das Netz zu fallen.
Politik setzt Rahmen. Sie haben eben gesagt, nicht immer nur die Dinge machen, die man sowieso schon die ganze Zeit kennt, aber manchmal müsste man die Dinge, die man sowieso schon die ganze Zeit kennt, vielleicht auch nur etwas konsequenter machen. Man könnte zum Beispiel, gerade wenn es um das Thema Weiterbildung oder Qualifizierung geht, die Tarifbindung ansprechen. Denn dort geht vieles in Tarifverträgen, was man eigentlich regeln könnte. Leider wird das mit der Tarifbindung auch im Saarland immer weniger. Jedes Jahr 1%. Im Moment sind noch knapp die Hälfte der Betriebe tarifgebunden. Wenn man als Politik diesen Rahmen fester stecken würde, sodass die Arbeitnehmerschaft oder die Arbeitgeberschaft nicht einfach ausbrechen kann daraus und sagen kann, wir möchten den Tarifvertrag hier öffnen, dort öffnen, hätte man doch genauso die Möglichkeiten, damit zu arbeiten.
Stimme ich voll und ganz zu, denn ich bin ein ganz großer Freund von guter Tarifpolitik und Tarifbindung, weil ich immer noch glaube, dass es die beste Art und Weise ist, wie wir in dieser Wirtschaftsordnung zu belastbaren Ergebnissen kommen, und zwar für beide Seiten. Unternehmen, in denen es Betriebsräte gibt, wo es Tarifvereinbarungen gibt, die sind in der Regel besser aufgestellt. Sie haben geringere Krankenstände zum Beispiel, weil es eben auch klarere Rahmenbedingungen gibt. Es gibt Verlässlichkeit. Selbst große Umstrukturierungsprozesse funktionieren besser mit Betriebsrat und mit guter Mitbestimmung als ohne sie. Und deshalb ist es nach meiner Einschätzung auch absolut wichtig, dass wir die Tarifbindung erhöhen. Ich werde jetzt dazu auch in den nächsten Wochen das Fairer Lohngesetz vorlegen. Wir hatten ja schon als eines der ersten Bundesländer so eine Art saarländischen Mindestlohn auf den Weg gebracht, bevor ihn der Bund auf den Weg bringt, wo wir zumindest als öffentlicher Auftraggeber deutlich sagen, dass wir Tarifbindung in diesem Land voraussetzen. Dann, wenn wir Steuergelder ausgeben, wenn wir einen Auftrag erteilen, dann ist unsere klare, mit diesem Gesetz wird sie es sein, klare Voraussetzung, dass dort nach tariflichen Bedingungen gearbeitet wird. Mit anderen Worten kann man sagen, die Tarifflucht lohnt nicht mehr an der Stelle, denn unabhängig davon, ob der Betrieb dann Tarifpartei ist oder nicht, werden wir ihn so behandeln. Und er muss das an den Stellen, soweit der Auftrag davon betroffen ist, auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen. Das wird, soweit es um öffentliche Auftragsvolumina geht, eine echte Lohnerhöhung für die Beschäftigten in diesem Land bedeuten, weil wir das für anwendbar erklären, wenn man einen öffentlichen Auftrag haben will. Ich finde, das ist ein guter Weg, um nochmal deutlich zu machen, dass das ein wichtiger Bestandteil der Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen auch ist. Letzte Bemerkung dazu. Insofern finde ich es ehrlich gesagt hochproblematisch und ich sage auch mal sehr, sehr ärgerlich, dass Caritas und Co. verhindert haben für einen ganz, ganz wesentlichen Bereich der Beschäftigten, nämlich in der Pflege, dass die Tarifverträge dort zur Anwendung kommen für alle in diesen Bereichen. Das ist ein nicht nur symbolträchtiger Bereich, sondern es ist einer, den ganz, ganz viele auch betreffen. Und dieses Klatschen vom Balkon, das wirkt eher dann wie Hohn, wenn am Ende da nicht eine Verbesserung der Arbeitssituation für die Beschäftigten erfolgt. Und es wird sich am Ende gegen uns wenden, wenn das Berufsbild auch über die Arbeitsbedingungen, wie sie zum Beispiel in Tarifverträgen festgeschrieben sein könnten, nicht verbessert, weil wir werden dann keine Fachkräfte mehr finden. Und ich würde mal die These aufmachen, es muss das Ziel sein, dafür zu sorgen, dass jemand, der 70 Kilogramm Mensch hebt in der Pflege, genauso viel verdient wie jemand, der 70 Kilogramm Stahl hebt. Das ist mir nicht ersichtlich, warum es da einen Unterschied geben sollte. Die Pflege von Angehörigen sollte uns genauso viel wert sein wie an anderer Stelle. Es soll niemand weniger bekommen, der es jetzt mehr verdient als andere. Aber diejenigen, die wenig verdienen, die sollten eindeutig mehr bekommen. Und da hilft die Tarifbindung auf jeden Fall.
Das Tarifsystem hat ja insofern auch dann den Vorteil, dass es sowohl für das Krankenbett als auch für die Werkbank gilt, also branchenübergreifend tatsächlich wirksam ist, weil die einzelnen Tarifparteien dort ihre persönlichen, wenn man so will, Themen besprechen und auch regeln können. Aber um beim Thema Weiterbildung zu bleiben, würde es doch Sinn machen, Weiterbildung als ein Teil des Tarifsystems in die Pflicht mit reinzupacken, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt als Pflicht verordnen kann, wenn es die Unternehmen nicht selbst sehen, dass sie da was tun müssen. Es gibt Unternehmen und ganze Branchen, die das nicht selbst sehen, wenn wir nachher noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass sie sich verändern müssen, anpassen müssen. Im Tarifsystem könnte aber das dann auch wieder ein wenig Richtung Bund sein. Guckt mal, wie wir das hier lösen. Das wäre ja vielleicht sogar mit GETS möglicherweise ein Exportschlager.
GETS ist jetzt schon einer. Das Bundesarbeitsministerium guckt genau drauf, um auch zu gucken, ob das ein Modell für andere Regionen in Deutschland sein kann. Und ja, natürlich geht es um die Frage von Weiterbildung als Gegenstand von tarifvertraglichen Vereinbarungen. Das ist aber dann auch in der Tat ein Punkt, der zwischen den Tarifparteien zu vereinbaren ist. In einigen Stellen findet das ja auch statt, wie viele andere Sachen auch. Die Frage, wie viel Werkverträge und Leiharbeit darf man im Unternehmen haben, alles das ist ja Gegenstand auch von tarifvertraglichen Vereinbarungen. Insofern ist das sicherlich dort, wie vieles andere auch, am besten angesiedelt. Es besteht allerdings auch darüber hinaus die Möglichkeit, solche Festlegungen, aber auch andere, wie zum Beispiel Ausbildungsquote, auch in öffentlichen Ausschreibungen mit aufzunehmen, was sicherlich nicht immer ganz einfach ist, weil nicht alle, die da Angebote abgeben wollen, sind gleichermaßen begeistert, zeigt aber vielleicht auch, wo die Schwachpunkte bei denen liegen.
Insofern ist das Thema lebenslanges Lernen mit Sicherheit auch da gut untergebracht. Lebenslanges Lernen gilt eben aber auch für den Strukturwandel. Ich muss mich als Unternehmer immer aus dem Fenster lehnen, in einer gewissen Art und Weise muss gucken, was kommt als nächstes, wie bin ich dafür gerüstet. Jetzt hat es vor kurzem einen HTW-Professor gegeben, der eine Studie angestellt hat zum digitalen Zustand des saarländischen Mittelstands. Und dabei sind eigentlich ganz schauerliche Ergebnisse rausgekommen. Nach seiner Studie ist ein sehr, sehr großer Anteil des saarländischen Mittelstandes nicht dazu in der Lage, sich zu digitalisieren beziehungsweise bei der Digitalisierung Fuß zu fassen. Nicht mehr von alleine, das werden die nicht mehr hinkriegen. Das Problem ist so groß, dass der Professor Münter, der diese Studie angestellt hat, einen Schaden von 10-15% für das Saarland ausgerechnet hat. Das wären bei rund 4 Milliarden Haushalt, die wir so erwirtschaften, etwa 600 Millionen Euro, die uns fehlen jedes Jahr. Und das wird ja nicht weniger, sondern eher mehr. Das muss das Wirtschaftsministerium doch eigentlich beunruhigen. Wenn es eine Branche gibt, die so weit hinterherhängt bei der Entwicklung ihrer eigenen digitalen Fähigkeiten.
Also auf jeden Fall sind solche Studien natürlich mit ihren Ergebnissen immer guter Anlass, das Thema zu platzieren. Ob sie wirklich in der Lage sind, das Ganze quantitativ zu erfassen, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe schon ganz viele Studien dazu gelesen. Sie haben auch etwas mit Selbsteinschätzungen immer zu tun. Da ist mir nicht ganz klar, wie man das letztendlich erfassen soll. Aber unabhängig davon, wie passgenau das ist, ist es das wichtige Stichwort für den Strukturwandel und zeigt auch, dass wir uns besonders anstrengen müssen, was mit der speziellen Struktur auch unseres Mittelstandes zu tun hat. Ich will insofern nochmal darauf hinweisen, dass ich überhaupt gar keinen Widerspruch aufmachen will zwischen Industrie und Mittelstand. Denn viel Mittelstand ist bei uns auch industrieller Mittelstand. Es gibt sicherlich große, namhafte industrielle Betriebe. Aber im ganzen Zuliefererbereich in der zweiten und dritten Reihe ist das immer noch alles im Rahmen einer industriellen Kette auch zu sehen. Insofern ist das kein Widerstand Mittelstand auf der einen Seite und Industrie auf der anderen Seite, sondern das ist auch oft Mittelstand in der Industrie. Und dort haben wir es eben sehr oft, auch im Bundesvergleich, mit kleineren Unternehmen zu tun. Baden-Württemberg hat zum Beispiel größere mittelständische Betriebe im Schnitt, als wir das im Saarland haben. Die haben deshalb auch ein bisschen mehr Raum, Zeit und Luft, sich solchen Fragen auch zu widmen. Das macht sich im Übrigen auch immer bei der Eigenkapitalsituation durchaus bemerkbar, wie groß ist das mittelständische Unternehmen. Und dadurch, dass wir es eben mit den Zulieferern zu tun haben, haben wir es auch mit einer unglücklichen Situation in der Regel zu tun. Es ist gerade in der zweiten, dritten Zulieferreihe im Automobilbereich die Gewinnspanne nicht so groß, wie der ein oder andere sich das vorstellt, wie das auch bei den großen Automobilherstellern in der Regel auch der Fall ist. Und sie haben es eher mit dem Phänomen zu tun, entweder die Konjunktur brummt, dann haben sie keine Zeit, sich um Weiterbildung zu kümmern, oder es gibt eine Flaute, dann haben sie kein Geld, um sich drum zu kümmern. Und zwischen diesen zwei Welten sozusagen den Weg zu finden, sich noch um das Thema Weiterbildung und Investieren in Innovation und Digitalisierung zu kümmern, das ist nicht ganz einfach für diese Betriebe. Wir versuchen sie dennoch dabei zu unterstützen. Wir haben Förderprogramme gerade für den Mittelstand aufgelegt beim Thema Digitalisierung. Sehr niedrigschwellig heißt also, es muss nicht die Weltneuheit erfunden werden, sondern es reicht einfach aus, wenn ich bestimmte Produktionsprozesse jetzt digitaler aufstelle, sie besser miteinander vernetze in der Logistik, aber auch in den Produktionsabläufen, dann ist das ein förderfähiger Tatbestand. Wir haben das Kompetenzzentrum Mittelstand, das mit vielen Antworten zur Verfügung steht, gerade wenn es um Digitalisierung in den Betrieben geht, vom Bund gefördertes Kompetenzzentrum. Und wir versuchen natürlich, das Thema auch zusammen mit anderen Partnern, mit den Verbänden und mit den Kammern zu sensibilisieren und zu sagen, da müsst ihr rein, weil am Ende werden wir nicht als Staat entscheiden können, wo investiere ich in meinen Betrieb, in welche Form der Digitalisierung. Wir können dafür Wege aufzeigen, wir können Förderinstrumente zur Verfügung stellen, aber das Erkennen und das Umsetzen, das bleibt immer noch die originäre unternehmerische Aufgabe.
Es genügt nicht, die analogen Prozesse in digitale Prozesse umzuwandeln. Ein unsinniger analoger Prozess bleibt auch ein unsinniger digitaler Prozess. Digitalisierung bedeutet nicht umstellen auf Website- und Videokonferenzsystemen, sondern digitalisieren bedeutet, die Produkte zu digitalisieren, den Produktweg zu digitalisieren, den Verkauf.
Den Absatzweg, das sehen wir jetzt beim Handel. Wenn ich da kurz einhaken darf, das Ganze, was in Handel und Gewerbe stattfindet, ist ja mindestens genauso wichtig, weil das Gute ist, das kann nicht abwandern. Das ist stationär, wie im Übrigen der gesamte Gesundheitsbereich. Da gibt es keine Möglichkeit abzuwandern und deshalb sind wir gut beraten, dort mitzuhelfen, dass dort auch zukünftig ein gutes Geschäft gemacht werden kann. Wir haben jetzt gerade bei eben dem Digital-Starter-Programm, das ich genannt habe, nochmal geöffnet, um dem stationären Handel finanziell dabei unter die Arme zu greifen, im Sinne von Multi-Channeling, das heißt also auf unterschiedlichen Kanälen Absatz zu organisieren und Waren zu verkaufen, dort Förderung mit auf den Weg zu geben, wenn man einen Online-Shop machen will, wenn man sich auf einer größeren Plattform anmelden will, wenn man dazu Digitalisierung betreiben will und Bilder einstellen muss oder was auch immer dazu notwendig ist oder Digitalisierung in der Lagerhaltung oder alles das ist förderfähig und es hilft, die Wettbewerbsfähigkeit auch zu erhalten. Und gerade für den Handel, das wird ja jetzt zunehmend ein Thema nochmal werden. Es war es schon vor der Krise und wird es jetzt nach der Krise erst recht auch sein. Wie können wir unsere Innenstädte lebendig halten und die Geschäfte offen halten? Dass natürlich darauf gesetzt wird, Beratung vor Ort da sein mit allem Service, was dazugehört. Aber ich glaube, man kann das nicht wegdiskutieren. Es wird erst recht jetzt bleiben, dass viele doch noch von der Couch aus auch was kaufen wollen. Und auch da brauchen wir ein Angebot, weil wir bekommen an der Stelle den Kunden nicht umerzogen, sondern wir müssen uns ein bisschen dann auch nach dem Kunden richten. Und da helfen wir mit, wenn das auch in den Geschäften auch entsprechend mit zum Geschäftsalltag gemacht wird.
Das Problem bei vielen Händlern wird eben auch sein, das Kundengespräch sozusagen zu digitalisieren. Denn das Auge-zu-Auge-Geschäft, wenn ich es mal so sagen will, das wird weniger werden, weil die Menschen auch gelernt haben, wie sie anders zu ihren Produkten kommen, sowohl die Beratung als auch den Verkaufsabschluss digital zu machen. Aber um gut digital unterwegs zu sein, im Handel wie im Handwerk oder auch der Industrie, braucht man Bandbreiten. Und das ist auch ein Thema, was der Professor Münter angesprochen hat. Die Bandbreiten sind auf dem Land eigentlich relativ gut ausgebaut, aber da, wo die großen Produktionszentren sind im Saarland, da muss mehr Kraft in die Leitung, da muss besser ausgebaut werden. Wie stehen wir denn da im Moment mit dem Ausbau von Breitband im Saarland?
Naja, der Weg in das Gigabit-Zeitalter, der sollte schneller gegangen werden, als wir das bislang hinbekommen haben. auf dem Papier scheinen wir gar nicht so schlecht zu sein. Allerdings, meine Praxis und meine Gespräche sagen mir, dass das Papier nicht immer ganz die Lebenslage von allen Betrieben so richtig wiederzugeben scheint. Dafür bin ich in zu vielen Gewerbebetrieben unterwegs, die mir ihr Leid dazu klagen, dass es immer noch durchaus problematisch ist, dass zum Beispiel Planungsprogramme oder Clouds, die sie haben, um Dinge mit Partnern auch auszutauschen etc., dass das problematisch ist, je nachdem, wo sie den Betrieb haben. Und ich glaube, das können wir uns eigentlich für die Zukunft überhaupt nicht mehr leisten. Mein zugegebenermaßen ein bisschen überspitztes Beispiel ist immer, selbst der Fensterbauer oder der Handwerker, der Türen macht und sie setzt, braucht heute richtige Bandbreiten, um das zu beplanen. Und wenn er am Ende den Stick schneller zum Kunden gebracht hat, als die E-Mail durchgegangen ist, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht, egal was auf dem Papier steht. Und deshalb müssen wir schneller werden, was das Thema Breitbandausbau auch angeht. Wir haben jetzt nochmal zusätzlich 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Staatskanzlei erarbeitet das Konzept, um sie zu verausgaben. Das muss jetzt richtig schnell gehen für schnelles Internet.
Welches Zukunftspotenzial das Thema Infrastruktur für das Saarland noch hat, wie und wo zum Beispiel neue Industriegebiete angelegt oder alte erneuert werden und wie das mit dem Klima- und Umweltschutz zu vereinbaren ist, darüber rede ich mit Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger im zweiten Teil dieses Podcasts. Außerdem reden wir dort noch über die Zukunftsthemen Wasserstoff und wie wir Saarländer eigentlich in wenigen Jahren unsere Straßen benutzen werden. Das alles gibt's im zweiten Teil des Radio Salü Podcasts Das bewegt das Saarland mit Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger.
Der Radio Salü Podcast Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector.